Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen lieben oder lernen es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf.
Hallo, hallo, hallo.
Hi Yannick.
Da sind wir wieder, Kara. Ich grüße dich. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Willkommen zu einer weiteren Folge, einer weiteren
Laberfolge.
Es gab übrigens Update-Folge.
Laber-Update-Folge. Eine Überlegung ist übrigens zu sagen, man hat die Book Club Editions und die Book Talk Editions.
Oh mein Gott, das finde ich geil.
Book Talk und Book Club.
Dann wäre heute ein Book Talk. Dann lass uns das doch bitte einmal auf Instagram in die Abstimmung geben.
Book Talk.
Wollt ihr lieber Book Talk Folgen oder Laber Update Folgen? Das ist jetzt genau die große Frage.
Oh Gott, aber das wird sowieso die Laber Update Folge.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Coole Mütze übrigens, Yannick.
Danke.
Auf deiner Mütze, für alle, die nicht im Video zugeschaltet sind, steht I like big books and I cannot lie.
Ich musste sie heute tragen. Ist es schon ein bisschen her, aber ich habe sie zum Geburtstag bekommen von einer Freundin, die heißt Kara.
Die ist ziemlich cool, die Alte.
Die ist ziemlich cool und die hat gedacht, diese Cappy müsste ich unbedingt mal tragen. Sie hat mir quasi mein Outfit vorgegeben.
Ich habe dir dein Outfit vorgegeben für unseren Podcast, weil es gibt ja nichts, was hier besser passt als so ein...
Als Big Books.
Ja, als Big Books. Da stehst du ja drauf.
Alles klar, wir machen mal ganz kurz weiter hier. Du siehst übrigens auch sehr schön aus,
Danke.
Kara. Ja.
Rot steht dir einfach.
Okay, jetzt müsst ihr natürlich alle euch das Video angucken, damit ihr auch seht, was Kara anhat und wie meine Cappy denn so wirklich aussieht. Kara, wir sind wieder in meinem Wohnzimmer, aber es gibt ein anderes Setting, denn schwuppsdiwupps gibt es einen Tisch zwischen uns. Und es gibt auch einen dritten Stuhl und ein drittes Mikrofon, was aufgebaut ist.
Es ist total spannend, weil wir empfangen heute in unserer Book Talk Laber Podcast, in unserer aktuellen Folge empfangen wir eine Gästin.
Zum allerersten Mal, ist unsere erste Gästin. Und es ist mir ganz wichtig, ja nochmal dazu zu sagen, wir haben keine Redaktion, die uns im Nacken sitzt. Ne? Das heißt, dieser Podcast ist ja unsere Idee und wir können einfach ganz frei entscheiden, A, welche Bücher wir zur Auswahl stellen, um sie zu lesen. Und wir können auch komplett den Inhalt oder die Inhalte dieser Zwischenfolgen gestalten und können uns auf die Suche machen, mit welchen Menschen wollen wir gerne reden. Und heute haben wir uns eine ganz besondere Frau ausgesucht, die uns vorgestellt wurde und mit der wir uns wahnsinnig gut verstanden haben auf Anhieb. Und ich finde, das ist die perfekte Gästin, um quasi, wir haben ja gesagt, wir reden immer über alles book-related, ne? Und heute haben wir Friederike Schielbach eingeladen. Friederike arbeitet als Lektorin und hat jetzt gerade das Programm von Park Ullstein übernommen. Sie ist jetzt für die Programmleitung zuständig. Und wir haben uns gedacht, dass es das Allerschönste wäre, wenn wir in der ersten Folge, wo wir einen Gast oder eine Gästin haben, uns über das Verlagswesen unterhalten können.
Ja.
Weil wir das so wahnsinnig spannend finden.
Voll. Und du hast schon wieder richtig oft spannend gesagt, Hase.
Ja, aber...
Wir müssen die Leute ja auch einfach zu ihren Drinks bringen.
Leute, seid ihr schon betrunken oder ist es
schon nach
nüchtern?
Dem Intro betrunken.
Spannend.
Spannend.
Es wird auf jeden Fall jetzt ein spannender Talk. Und lass uns einfach mal Friederike begrüßen, oder?
Genau, wir begrüßen jetzt Friederike.
Wir zaubern sie jetzt hier
ins Wohnzimmer. Wir zaubern sie her.
Achtung, Hex, Hex, Pling, Pling, Sabrina springen und los. Hallo Friederike, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
Wir können ja mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben oder warum du heute jetzt hier sitzt. Ja, also wir haben eine gemeinsame Freundin, Vanessa, von dem fantastischen Fotograf*innen-Duo Lottermann Fuentes. Und ich habe Vanessa von unserem Podcast-Projekt erzählt. Und Vanessa hat gesagt, ich habe eine Freundin, Friederike, die arbeitet jetzt beim Ullstein Verlag und ihr müsst euch kennenlernen und euch mal austauschen. Und dann waren wir im Aris Essen in Kreuzberg, lunchen und haben richtig lecker gegessen und haben uns über die Buchwelt unterhalten und dann aber relativ viel geschnackt und kamen eigentlich gar nicht ans Eingemachte, weil ich wahnsinnig viel von dir wissen wollte, wie das so im Verlagswesen vor sich geht. Und daraufhin haben Kara und ich uns nochmal mit dir zum Mittag getroffen.
Genau, dann waren wir lunchen und konnten alle unsere Fragen loswerden und es war total faszinierend für uns zu verstehen, wie so ein Verlag eigentlich funktioniert und was auch da deine Rolle ist.
Und da haben wir ja festgestellt,
ja,
dass wir das Wissen nicht bei uns behalten wollen, sondern dass wir das teilen müssen mit unserer Community.
Voll.
Weil wir dachten, es wäre einfach wahnsinnig spannend, als erste Gästin jemanden zu haben, die uns etwas erzählen kann zu Büchern und zum Verlag. Und deswegen sitzt du hier.
Und jetzt haben wir auch mal genug gelabert ja, und lassen endlich mal Friederike zu Wort kommen. Friederike, wie bist du bei Park Ulstein gelandet?
Ja, also ich bin schon ein paar Jahre in der Buchbranche und meine Jobbeschreibung ist im Grunde Lektorin. Ich bin diejenige, die die Bücher in die Welt bringt mit den Autorinnen und Autoren. Ich begleite die Autorinnen von der ersten Idee bis zum fertigen Buch. Also ich bin an deren Seite, manchmal haben die erst eine allererste Idee für einen Entwurf, einen Plot, eine Figur im Kopf, möchten eine größere Geschichte erzählen und ich helfe ihnen dabei, das zu entwickeln und begleite die dann eben von dieser ersten Idee bis zum fertigen Buch.
Und wie viel Kaffee braucht man, um vom Manuskript bis zum fertigen Buch zu kommen?
Man braucht sehr viel Kaffee, ich trinke sehr viel Espresso, muss ich gestehen. Und das eigentliche Lesen dieser Texte findet aber morgens oder spätabends statt oder auch nachts. Und tagsüber bin ich eigentlich im Verlag und kümmere mich so mit den Kolleginnen um alles, was die Bücher selbst angeht. Also jetzt zum Beispiel sind wir gerade dabei, die Cover zu machen für die Bücher, denen ein schönes Gewand zu geben. Wie sollen die aussehen? Wir bereiten das Programm für nächstes Jahr, für 2026 vor. Also im Haus selber ist man sehr viel mit den Kolleginnen und den verschiedenen Leuten im Haus zugange und bereitet das Programm vor. Aber das eigentliche Lesen von den Manuskripten, die ich so bekomme, müsst ihr euch vorstellen, die kommen so in das Postfach reingeslidet und die tollen Sachen, die man da findet, das mache ich eigentlich eher abends oder sehr früh morgens.
Das heißt, du hörst nie auf zu arbeiten, eigentlich.
Ja, ist schon so ein Job, der einen so mit Haut und Haaren mitnimmt und irgendwie ist es auch immer noch eine große Aufregung für mich. Also wenn da so tolle Sachen geschickt werden, Manuskripte, von den Literaturagentinnen, die die Autorinnen vertreten. Das ist immer schon noch eine große Aufregung für mich zu sehen, was da alles kommt und die tollen Stoffe zu entdecken. Das ist eigentlich auch Teil des Jobs. Also wach zu sein für das, was da kommt, die tollen Geschichten, die Stoffe von morgen, die da in meinem Postfach sind. Das ist eigentlich eine große Freude da, so wach zu bleiben dafür.
Da hast du uns ja damals, als wir Mittagessen waren, auch irgendwie eigentlich eine richtig lustige Geschichte erzählt. Und zwar ist es ja so, diese Stoffe werden ja nicht nur exklusiv an dich geschickt.
Genau, also ihr müsst euch das vorstellen, in jedem Haus, in jedem Verlag gibt es Lektorinnen, Menschen, die da das Programm machen, die die Autorinnen und Autoren begleiten. Also ich bin jetzt bei Ulstein und mache das Programm Park, was quasi wie ein Label innerhalb des Verlags ist. Und da erscheinen fünf Bücher im Frühjahr und fünf im Herbst. Aber genauso gibt es natürlich eine nette Lektorin, die bei Surkamp sitzt und eine, die bei Rowohlt sitzt und eine, die bei Hansa sitzt. Und im Zweifelsfall bekommen die diese interessanten Stoffe, also die Manuskripte, zum genau selben Zeitpunkt geschickt wie ich. Und es kommt dann schon darauf an, dass man sehr genau liest, dass man präzise liest, dass man eine Idee kriegt, was für Stoffe sind das, was sind die Themen, worum geht's da. Aber zugleich ist schon auch eine gewisse Geschwindigkeit, ein gewisser Speed auch oft gefragt, weil ja, wenn ich ein Buch unbedingt machen möchte und ein Buch unbedingt in die Welt begleiten möchte, kann es natürlich sein, dass mein lieber Kollege Anwar bei Kiepenheuer und Witsch in Köln das auch gerade liest und meine Kollegin Linda von Rowohlt auch gerade die Finger drauf hat und es im Zweifelsfall dann vielleicht ganz gut ist, wenn ich schnell noch mal abends reinschaue, ob das was ist.
Aber geht's da wirklich um Geschwindigkeit oder geht's darum, wer bei wem landet, also wer schickt die erste Mail am nächsten Tag oder ist es am Ende auch das finanzielle Angebot, was überzeugt?
Ah, das ist so ein Mix. Also es geht jetzt nicht nur darum, wer meldet sich am schnellsten, sondern die Literaturagentin, das müsst ihr euch so vorstellen, wie in der Musikbranche hat ja auch jeder Künstler ein Management oder eine Schauspielerin hat ein Management. Und so haben die Autorinnen und Autoren auch eine Agentin oder einen Agenten, der sie vertritt und quasi den Verlagen gegenüber die Stoffe anbietet. Und die sitzen in München, in Berlin, auch international natürlich in London oder Tokio oder Los Angeles oder so. Und schicken dann die Sachen und überlegen sich natürlich schon vorher, es gibt bestimmte Profile, wie die Häuser sind, was veröffentlichen die, welche Autoren gibt's da schon, wem schicke ich jetzt das eine Manuskript? Also könnte das jetzt was für Friederike bei Park sein oder ist es vielleicht eher für Florian bei Hansa was. Also die kennen schon die Profile der Häuser und überlegen sich, an wen sie es schicken. Und dann möchten sie natürlich hören, was kann man sich darunter vorstellen? Wie möchte man den Text veröffentlichen? Was hat man mit der Autorin vor? Wie möchte man das Buch begleiten? Wo sieht man den Programmplatz? Wie verhält sich das auch zu den anderen Büchern, die vielleicht dann in dem Programm erscheinen? Und dann geht es schon darum, dass man halt irgendwie sagt, wie man sich vorstellt, das zu veröffentlichen, die Autorin und den Autor auch kennenlernt, weil das ja auch eine extrem intime und nahe Zusammenarbeit ist, über mehrere Wochen und Monate und manchmal sogar Jahre so ein Buch vorzubereiten und bestmöglich dem Buch so den Weg zu ebnen, dann in die Welt zu gelangen. Und oft ist es auch so, dass die Autorinnen sich dann überlegen, ob sie jetzt vielleicht lieber hier oder dahin gehen und sich dort wohler fühlen oder mit der Lektorin lieber arbeiten wollen oder mit der. Und manchmal habe ich das Glück, dass sie sich für mich entscheiden, aber manchmal geht es auch an jemand anders. Also ich hatte zum Beispiel gerade einen Fall mit einer tollen Autorin aus München, Eva Pramschüfer. Das war ein ganz tolles Debüt. Weißer Sommer heißt das. Und das wollten 12 Verlage sehr gerne machen.
Wow. 12 gleichzeitig?
12 gleichzeitig. Und das haben wir in dem Fall nicht bekommen. Das hat unsere liebe Kollegin Linda von Rowohlt bekommen und wird dann jetzt dort erscheinen.
Congrats an Rowohlt.
Absolut. Also es ist eine sehr kleine Branche und wir müsst euch vorstellen, wir kennen uns natürlich auch.
Ihr kennt euch alle, ne? Das ist eine kleine Bubble.
Das ist cool, aber auch, oder? Dann hast du ja auch manchmal so ein Gefühl dafür, das ist jetzt was für ihn oder für sie oder das.
Und ich glaube auch ganz fest daran, dass jedes Buch bei der richtigen Person am Ende schon landet.
So. Gibst du auch manchmal Stoffe weiter? Also liest du was und denkst, also wir haben quasi schon mal etwas Ähnliches in unserem neuen Programm, aber das empfehle ich meiner Freundin vom XY-Verlag.
Ja, das kommt schon auch und wir sind auch, ich glaube, schon sehr freundlich miteinander, so fair, dass wenn ich jetzt weiß, okay, das ist jetzt bei ihr gelandet, dann habe ich Herzschmerz, wenn ich das im Frühjahr vielleicht in der Buchhandlung sehe, aber ich weiß, okay, Linda wird dann einen terrific Job machen und das wird da auch in guten Händen sein.
Und wenn du so sagst, jedes Verlagshaus hat ungefähr auch so ein Profil oder irgendwie ein gewisses Standing, wo würdest du Park sehen?
Also Park ist sozusagen das Label bei Ullstein, was das jüngste Kid ist. Das gibt's erst seit 2 Jahren, wurde vor 2 Jahren gegründet und das sind Bücher, die eine breite Zielgruppe ansprechen, ein junges Publikum, sehr welthaltig, sehr gegenwärtig, auch Bücher, die so eine emotionale Kraft haben, die einen sofort mit so einer gewissen Energie und so einem Spirit ansprechen und so gut sind, dass man in denen gleich wohnen möchte. Also
als wir uns kennengelernt haben, hast du mir Klapper mitgebracht, ne, von Kurt Prödel und Endzeitgemäß von Helena Kühnemann. Und ich habe die beide so verschlungen und habe, weil das, was du gerade sagst, passt so. Es spricht ein wahnsinnig junges Publikum an. Ne? Ich finde das total abgefahren übrigens. Das ist mir mittlerweile öfter passiert, dass man nicht mehr einen Roman in den Händen hält im Buchhandel und sich das Foto von der Autorin oder dem Autor anguckt und denkt, es ist eine 60-jährige Person, sondern zum Teil wurde geboren 1995 in Wien und man denkt sich, man hält gerade einen Debütroman in der Hand von jemandem, der jünger ist als man selbst.
Das geht uns ja mittlerweile in vielen Lebensbereichen so, wenn wir mal ehrlich sind, oder?
Also ich meine, total, aber das ist halt ein Wandel. Aber ich liebe es mir auch, Bücher anzuhören von unserer Generation, durchzulesen, zu lesen von unserer Generation.
Voll.
Und, ne, weil das natürlich dann auch die Themen sind, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Ich lese genauso gut Bücher mit ProtagonistInnen in einem anderen Alter oder von AutorInnen, die einfach wann anders geboren wurden und anderen Input mitbringen und anderen Inhalt haben. Aber das finde ich total spannend und das ist mir jetzt bei beiden Romanen, die ich von Park Ullstein gelesen habe, aufgefallen. Das finde ich total toll.
Ja, das ist also hier auch, wir hatten doch auch gesprochen über Wenn sie lächeln von Dumont. Da ist es auch so, dass ich irgendwie dieses Buch lese und ich so bin wie, natürlich beschreibt es nicht meine Kindheit und Jugend, aber ich habe so viele Referenzpunkte daran und das ist irgendwie schon toll, dass es für diese Autorin jetzt eben so Plätze, Räume gibt. Natürlich hat es auch was damit zu tun, dass wir selber auch älter werden, klar. Aber
du meinst, Friederike, dass das Park neu ist im Ullstein Verlag, ne? Es ist wie alt, 2 Jahre?
Genau, das ist das jüngste Label, das gibt es jetzt seit 2 Jahren. Und es ist schon wirklich dafür aufgesetzt, dass es eine jüngere Zielgruppe erreicht, auch vielleicht auch anderen Wegen erreicht, als es so früher gewesen ist. Und auch die Autorin entsprechend, wie ihr gerade gesagt habt, also jemand wie Kurt Prödel oder Caleb Erdmann, die sind alle 2000 geboren oder 1995 geboren und bringen so einen ganz anderen Vibe und eine andere Energie irgendwie mit, als ich das vorher in anderen Programmen hatte. Und das ist toll, weil die halt einfach so die Stoffe von morgen jetzt heute in unsere Gegenwart reinschreiben.
Dazu habe ich auch noch mal eine Frage. Natürlich ist die Generation auch so mehr auf Instagram, TikTok und so weiter unterwegs. Und mich würde interessieren, wie hat dieser ganze Social-Media-Aspekt, also TikTok, Bookstagram, sagt man ja, glaube ich. Wir sind ja jetzt auch quasi, we are part of Bookstagram now. Wie hat das irgendwie die Arbeit auch im Verlag verändert? Also die Präsenz von den Autorinnen auf den unterschiedlichen Plattformen, aber für dich auch in deiner Arbeit?
Ja, das hat schon total viel verändert, weil die Autorinnen und Autoren im Zweifelsfall oft eine große Plattform schon selber mitbringen, auf der sie ganz andere Lesende erreichen, als das vorher der Fall war, und das sozusagen jetzt nicht mehr nur über den Vertriebsweg, klassische Buchhandlung oder sowas geht, sondern die sprechen ihr eigenes Publikum an und bringen das im Zweifelsfall schon mit. Und es ist auch extrem wichtig, dass wir als Verlag und als Marke, als Label da präsent sind und uns zeigen und die Geschichten der Autoren in die Welt tragen.
Also Fluch oder Segen?
Ich finde es eher ein Segen, weil ich das wie so ein zusätzliches Fenster sehe, was man irgendwie so aufklappt und nochmal irgendwie, ja, wo ganz anders rausschauen kann.
Ja, ich glaube, sehen wir ähnlich.
Ja, total. Es ist, also, es ist ja auch eine große Hilfe. Und ich meine, über die sozialen Kanäle bekommen wir ja auch viel mit. Also ich werde wahnsinnig viel geinfluenced über Instagram und kaufe mir daraufhin Bücher. Und das war ja auch die Grundidee, warum wir unseren Buchclub in einem Podcast-Format starten oder gestartet haben, weil mir mit aufgefallen ist, dass viele Leute einfach dankbar sind für Leseempfehlungen.
Voll. Total. Viele Leute gehen ja auch in den Buchladen und sagen erstmal, ich sehe hier so eine Landschaft vor mir, ich weiß überhaupt nicht, welches Buch ich in die Hand nehmen soll, was ich zuerst lesen soll. Und ich glaube, dass so diese Referenzen, Menschen, die man vielleicht kennt, oder wenn man jetzt dich sieht, Yannick, oder dich, Cara, und weiß, okay, die lesen das und das gerne und die empfehlen mir was, das ist ja auch was total Orientierung gibt und auch so eine Nähe herstellt. Und wenn man im Zweifelsfall die Bücher noch zusammenlesen kann, finde ich das auch total toll, was das für einen Raum aufmacht digital. Also ich habe zum Beispiel in einem vorherigen Job mal eine dänische Autorin veröffentlicht, Tove Ditlevsen, die eine Klassikerin war. Und die
Kindheit-Jugend-Abhängigkeit,
genau. Und das wurde mitten in die Pandemie rein veröffentlicht und ich dachte so, oh shit, das ist diese wahnsinnig tolle dänische Autorin, die ist seit Jahrzehnten tot. Ich habe überhaupt niemand, der irgendwie dafür auftreten kann. Ich weiß gar nicht, wie ich den Raum für die aufmachen kann. Jetzt sind alle Läden zu. Niemand geht in die Buchhandlungen in der Pandemie. Wer soll jetzt diese Bücher entdecken? Und dann hat mir jemand total geholfen. Das war Maria Piwowarski, die damals noch Buchhändlerin war beim Ocelot in Berlin. Und die hat dann wie so ein digitales Lesen, begleitetes Lesen auf Instagram gemacht und hat quasi den Leuten diese Bücher vorgestellt und so einen Leseclub gemacht. Und die Leute waren alle zu Hause, irgendwie so während der Pandemie im Lockdown, und haben jeden Monat Januar, Februar, März eines dieser Bücher zusammengelesen. Geil. Und das, manchmal gibt das gemeinsame Lesen auch so eine Nähe her, die irgendwie so man selber gar nicht unbedingt erwartet und die irgendwie so was total Tröstliches hat.
Ja,
das ist good news, wir haben keine Pandemie mehr.
Ihr und dürft.
Even better news, trotzdem lesen wir zusammen.
Ihr müsst nicht mehr, ihr dürft jetzt mit uns zusammen lesen.
Und wir dürfen uns auch quasi begegnen. Voll. Ich habe aber noch mal eine Frage, ich möchte noch mal drauf zurückkommen, weil ich das so spannend finde und so filmisch finde irgendwie. Ihr bekommt einen Auszug eines Romans. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es ein englischer Roman ist, sodass du den auch sofort lesen kannst, ne, weil du Englisch liest und verstehst. Der landet in deinem Mail-Account. Das ist ja jetzt ja kein ganzer Roman, der in deinem Mail-Account landet. Ne? Was für ein Umfang?
Also oft ist es nur ein Auszug oder eine Leseprobe. Wenn es jetzt aber Romane sind, anders als im Sachbuch, hat man oft schon das ganze fertige Teil da oder zumindest einen unkorrigierten ersten Manuskriptentwurf. Später geht es ja noch verschiedene Stadien, wenn es dann Fahnen sind, wenn es gesetzt ist und so weiter. Bekomme ich in das Postfach, und wenn das international ist, hat es mir jemand vielleicht aus London oder New York geschickt, und vielleicht werden die Originalrechte an dem Buch auch zeitgleich untergebracht. Also jemand, der bei Penguin in London sitzt oder bei Riverhead in New York, wird vielleicht die Rechte an dem Buch zeitgleich akquirieren wie ich. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, es kommt eine unglaubliche Menge an Sachen. Also es kommen unglaublich viele tolle Sachen. Es kommen vielleicht 100 Sachen pro Woche, und ich schaffe natürlich auch gar nicht alles mit der allergrößten Sorgfalt zu lesen, wie ich es vielleicht tun sollte, aber es ist immer Mut zur Lücke, und man schaut in die Sachen rein und versucht, irgendwie ein Gefühl für die Texte zu kriegen. Und wenn ich nach...
Wie viel liest du da?
Na, ich lese schon so 10, 20, 30 Seiten und gucke, hat das irgendwie einen Sound, der mir gefällt, macht das was mit mir, habe ich eine emotionale Nähe dazu, im besten Fall lässt es mich irgendwie so anders zurück, als ich in das Buch reingegangen bin.
Aber es ist krass, ne, dass man irgendwie von so einem 300, 400 Seiten Roman liest du dann 10 bis 30 Seiten und entscheidest auf dieser Basis, ist ja das ein Roman, den wir in unserem Verlag veröffentlichen wollen?
Ja, es ist hart, ich gebe es zu.
Aber eigentlich, man macht das, also ich bin mittlerweile, also früher hatte ich so eine Tendenz, so alle Bücher, die ich angefangen habe, komplett zu Ende zu lesen. Mittlerweile breche ich auch Bücher ab, die mir nicht gefallen, bin ich ehrlich.
Wie eine Serie,
es ist
ne?
wie
die
eine
man
Serie.
Auch nicht zu Ende guckt.
Genau.
Ja.
Und deswegen, ich finde diese 20, 30 Seiten, klar, das ist hart, wenn es dann darum geht, wird man irgendwie verlegt oder nicht verlegt, aber am Ende sollte ja schon auch in diesen 20, 30 Seiten eben irgendwas drinstecken, was einen halt so catcht. Und das geht uns ja wahrscheinlich beim Lesen allen ähnlich, auch im Privaten, dass man halt so ist, so wie, ah, okay, vielleicht gibt man dem Buch dann 50 Seiten.
Man hat aber schnell ein Gefühl für den Roman, ja.
Total. Voll, dieses Gefühl hat man einfach wahnsinnig schnell. Und ich kann es auch nicht so genau erklären, was es ist. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, als ich das erste Mal ein Buch von Édouard Louis gelesen habe, Das Ende von Eddie, das wurde mir von dem französischen Verlag von Seuil geschickt. Und ich habe das auf einer Zugfahrt gelesen, von Frankfurt nach Berlin, spät abends. Und ich habe es auf dem iPhone tatsächlich gelesen, weil ich irgendwie auf diesem Miniscreen, ich konnte nicht aufhören, dieses Ding zu lesen. Und ich fand es einfach so krass in den Themen und von der Sprache und wie nah mir das ging. Und ich konnte das nicht aus der Hand legen. Und es hatte, weiß ich nicht, 256 Seiten oder so. Und ich habe das auf diesem Miniscreen, auf dem PDF einfach durchgesuchtet. Und dann wusste ich so, ich sterbe, wenn ich das nicht veröffentlichen
kann. Das heißt, ich habe es nämlich auch in der schon veröffentlichten Version in Deutsch gelesen, im Zug von Berlin nach Köln. Und dann war ich durch und ich war wirklich nicht ansprechbar in den vier Stunden. Das heißt, wir haben dir zu verdanken, dass die Édouard Louis Bücher in Deutschland rausgekommen sind.
Ja, also das hätte sicher sonst auch jemand anderes gemacht, aber
nein.
Es wurde mir geschickt und ich war irgendwie fasziniert davon, weil ich so das Gefühl hatte, das habe ich so noch nicht gelesen, jemand, der so über Queerness und Klassismus und Armut und Gewalt und all diese Themen mit so einer Dringlichkeit schreibt. Es war einfach das für mich total neu und
vollkommen
aufregend.
Blown away. Ja, es war wirklich, okay, das muss ich erstmal sagen lassen, weil wirklich die Bücher, das hatte ich dir ja auch schon mal erzählt, die Bücher haben mich, es haben mich lange nicht mehr Bücher so beeindruckt und mitgenommen, weil sie natürlich auch ganz viel aus meiner Kindheit und Jugend wieder an Erinnerungen und Gefühlen hochgeholt haben. Ne? Also es war irgendwie, ja, das war also wirklich ganz, ganz wahnsinnige Bücher. Nun hast du diese Romane in deinem Postfach oder diese Auszüge und du findest einen Roman wahnsinnig spannend. Mhm. Was passiert dann?
Wenn ich den wahnsinnig spannend finde, dann bin ich erstmal so wie die Botschafterin im Haus und sag allen, wir müssen jetzt unbedingt dieses Dings hier machen, weil das ist
Leute,
großartig.
Leute, kommen zusammen.
Und ich bin dann wie so jemand, der so ein Wildfire im Haus macht und alle völlig wahnsinnig macht und sagt, das ist das neue Ding, das müssen wir machen. Und spreche mit meinen Kolleginnen. Wir haben so ein Editorial Meeting einmal in der Woche, wo wir alle neuen Stoffe vorstellen. Und wenn das was ganz, ganz Spannendes ist, dann spreche ich sofort mit denen und dann versuchen wir eine Haltung dazu zu finden, auch so zu überlegen, ob das dann bei uns wirklich am richtigen Platz ist. Also ich habe schon das Korrektiv meiner Kolleginnen, die dann auch so sagen, denken Sie, dass das was sein könnte oder nicht. Und wenn ich dann das Go habe, da ein Angebot dafür zu machen, dann mache ich das bei der Agentin oder bei dem Agenten und sage, dieses Buch würden wir gerne im Frühjahr 26 bei uns bei Park machen. Und man hat im Grunde auch ein gewisses Wagnis, weil man erstmal ein finanzielles Angebot macht, mit dem man in eine Vorleistung geht. Also würde ich jetzt für ein Debüt sagen, wir bezahlen irgendwie eine Summe X, 20.000 Euro oder irgend sowas und möchten dieses Buch gerne bei uns veröffentlichen, dann ist das eine Summe, mit der wir erstmal in Vorleistung gehen, die der Autor bekommt.
Ja, ist auch ein Risiko dann für
genau,
euch.
Genau, egal wie viel Bücher wir dann verkaufen, ist das eine Summe, die der Autor oder die Autorin auf jeden Fall so erstmal auf den Tisch gelegt bekommt. Genau. Und dann schreibe ich eben einen Brief, ein Love Letter, warum ich denke, dass das jetzt bei uns erscheinen soll und warum das bei Park genau richtig ist. Und dann wird die Agentin das mit dem Autor oder der Autorin besprechen und hoffentlich sagen, ja genau, hier ist es am richtigen Platz und uns den Zuschlag geben.
Und wenn das passiert, wie geht es dann weiter?
Dann beginnt eigentlich dieser ganze Prozess der Vorbereitung. Also ihr müsst euch vorstellen, die Verlage arbeiten immer mit sehr langen Vorläufen. Also im Kopf plane ich ja jetzt schon Frühjahr 26, Herbst 26, Frühjahr 27, Herbst
krass,
27.
Ne?
Also ich denke immer so in sehr vielen, das Jahr ist immer in Frühjahr und Herbst so ein bisschen eingeteilt. Und ich denke sozusagen jetzt eigentlich schon so ein, zwei Jahre im Voraus. Und da gibt es eben dann bestimmte Abläufe. Also jetzt planen wir so das Programm für Frühjahr 26. Aber ich habe halt auch schon im Kopf, was ja, jetzt in anderthalb Jahren oder in zwei Jahren erscheinen wird. Und dann versuche ich halt für jedes Buch auch einen guten Platz zu finden. Wie stehen die innerhalb eines Programms zueinander? Also wenn da ein Buch von einer Autorin kommt, die eine bestimmte Zielgruppe anspricht, möchte ich vielleicht jetzt nicht ein anderes Buch daneben stellen, was genau die gleiche Zielgruppe abholt oder thematisch ähnlich ist, damit die Bücher sich auch nicht so gegenseitig das Licht nehmen. Also die sollen schon jedes für sich so einen kleinen Thron im Programm bekommen und gucken, dass die so Platz haben und leuchten können. Und dann fängt eigentlich so die Arbeit an, wo man das vorbereitet. Und wenn es jetzt ein internationales Buch ist, fange ich an, mir zu überlegen, wer könnte das übersetzen, wer könnte das gut ins Deutsche bringen.
Das ist deine Entscheidung. Hast du da einfach wie so ein Verzeichnis von Personen, die toll übersetzen, die du magst und die du anhand von bestimmten Referenzen dann wählst, dieses eine bestimmte Buch zu übersetzen?
Ja, es gibt einfach schon so Leute, mit denen ich so lange zusammenarbeite, die ich toll finde, die zum Beispiel aus dem Französischen. Ich habe gerade ein Debüt von einer jungen Autorin, Sonja Fink ist die Übersetzerin, die das übersetzen wird. Die übersetzt auch Annie Ernaux und Edouard Louis und Didier Eribon. Und ich weiß einfach, dass die genau die Richtige für dieses Buch sein wird. Les Forces heißt es und erscheint auch bei Park, aber erst im Herbst nächsten Jahres. Und man hat dann schon so ein Gefühl, welcher Sound, welche Tonlage, welches sprachliche Register passt zu wem. Und dann fragt man die an. Im Zweifelsfall muss man dann hoffen, dass die Zeit haben, weil die natürlich auch die Übersetzerin manchmal für sehr lange Zeit vorher schon ausgebucht sind. Und dann nehmen die sich aber hoffentlich die Zeit. Mhm. Und in diesem Fall hat Sonja Fink dann auch gleich zugesagt. Und dann beginnt die Arbeit eigentlich, dass man das Ganze vorbereitet. Wie soll das aussehen? Wo soll das veröffentlicht werden? In welchem Monat? Was brauchen wir, wenn die Autorin herkommt? Wie organisieren wir eine Lesereise? Wo soll die auftreten? Was soll an Presse passieren? Also da gibt's dann ja auch ein ganz tolles Team an Kolleginnen, die jede Expertin in ihrem Bereich dann so sind. Ich mache das ja nicht alleine, sondern mit denen zusammen, die dann Presse und Marketing und Sales und alle sich so zusammen einbringen und die Autorin oder den Autorin auf ihrem Feld dann quasi begleiten, das Buch so bestmöglich in die Welt zu schicken.
Ich finde, ich wollte nochmal zurückkommen auf diese Übersetzungsfrage, weil wir haben in der letzten Folge auch darüber, also wir haben als erstes Buch ja Coco Mellers Blue Sisters gelesen und in dem Buch wird eben gegendert und wir haben dann Lisa Kögeböhn, die Übersetzerin, angefragt, wie sie das entscheidet und sie hat uns das eben genau erklärt und das war, also dieser Gestaltungsspielraum, den wirklich auch ÜbersetzerInnen dann in diesem ganzen, also es ist ja wie, die sind ja eigentlich auch wie Autorinnen, würde ich sagen.
Total, die sind extrem wichtig, weil sie ja im Grunde das Buch nochmal komplett neu erfinden und in der Stimmlage dann auf Deutsch transportieren. Das kann super, super toll sein, das kann aber auch irgendwie ganz schwierig sein, wenn es dann nicht passt. Also
ist dir das schon mal passiert, dass es nicht gepasst
hat? Wollte ich auch gerade fragen, wechselt ihr manchmal?
Ja, oder man hat das Gefühl, dass man muss noch sehr viel dran machen. Also es ist nicht so, dass die Übersetzung so kommt und dann schicke ich sie so in die Buchhandlung, sondern wir redigieren die Übersetzung, wir spielen Ping-Pong, dass wir das Manuskript dann noch ein paar Mal hin und her schicken, bis wir finden, dass der Sound so gut ist und der Text so glatt ist, dass man es das gut lesen kann, weil ich persönlich finde nichts schlimmer, als wenn man so ein Buch liest und man übersetzt die ganze Zeit im Kopf zurück und denkt so, ah, auf Englisch stand das wahrscheinlich gerade so da.
Total.
Das ist irgendwie, das ist mein Ultimate Nightmare. Und deswegen bin ich dann eher so, dass ich denke, man muss dann auch die Texte noch so ein bisschen bürsten mit den Übersetzerinnen. Aber die meisten da sind auch total game und haben da Lust drauf und machen das dann gerne. Und dann spielen wir uns das halt ein paar Mal hin und her, bis es passt.
Wenn es jetzt aber kein internationales Buch ist, das erst übersetzt werden muss, sondern Kurt Brödel schickt dir Klapper. Ja? Gehst du dann trotzdem als Lektorin noch in den Text rein und bearbeitest ihn zusammen mit Kurt, jetzt in dem spezifischen Beispiel?
Auf jeden Fall. Also das ist ein Buch, an dem meine Kollegin Ricarda sehr lange gearbeitet hat. Und das ist ein sehr langer Prozess. Also man hat im Zweifelsfall vielleicht jetzt zwei Drittel oder schon das ganze Manuskript, aber das dauert ja auch einen Moment, bis es dann alles so zusammenkommt. Man muss sich dann vielleicht überlegen, passen die Figuren schon, Klapper und Bär, sind das jetzt zwei Teenager? Sind die schon so gezeichnet, dass sie lebendig sind? Was ist mit der Handlung? Wie entwickelt sich der Plot? Also da gibt's ganz, ganz viele Baustellen, die man sozusagen noch zusammen durchgeht, bis man das Gefühl hat, das passt so. Also das ist eine längere Arbeit.
Ich glaube, das wissen so, so viele Leute überhaupt nicht. Also ich wusste das gar nicht, dass wirklich diese, also man, natürlich weiß man irgendwie, es gibt Lektorinnen und Lektoren und die arbeiten dann noch mit und die kürzen zum Beispiel oder die gucken nochmal drüber, ob irgendwie die Rechtschreibung stimmt, solche Dinge. Aber dass wirklich irgendwie in diesem Bereich von Spannungsbogen, Charaktere und so weiter ihr auch so stark mitarbeitet, das war mir gar
nicht
klar.
Einfach ein klarer, kreativer Job auch.
Total.
Ne?
Das ist oft auch wirklich so from scratch, dass man, also zum Beispiel, ich habe auch ein Buch mal mit Ilona Hartmann gemacht, Land in Sicht, und die habe ich einfach angeschrieben, weil ich auf Instagram irgendwie fand, dass sie wahnsinnig komisch war, und ich habe ihr einfach eine DM geschrieben und gesagt, hallo, wollen wir nicht ein Buch zusammen machen?
Ich habe das gelesen, ich fand es richtig witzig.
Ah, ja?
Ja, das ist ein lustiges Buch. Also die ist da sie sucht ihren Vater und ist auf Rheinkreuzfahrt, weil er halt Kapitän auf einem Rheinkreuzfahrtschiff ist. Fun Fact, zur goldenen Hochzeit meiner Großeltern haben sie uns auf eine Rheinkreuzfahrt eingeladen von, ich glaube, Straßburg bis hoch nach oben in die Niederlande, Amsterdam und so. Und alle sind erkrankt. Wir hatten alle Magen-Darm. Das war richtig schlimm. Also wirklich jegliches Klischee von Kreuzfahrtreise und dann auch noch auf dem Rhein erfüllt. Aber ja, zurück zu Ilona Hartmann. Also
from scratch, und du hattest ihr eine DM geschrieben und gesagt, lass uns zusammen was kreieren.
Genau, ich habe bei ihr so irgendwie auf Instagram gemerkt, dass sie so Versatzstücke von einer größeren Geschichte, eine Figur, die ihren Vater sucht, als erwachsene Frau immer so erzählt hat. Und ich habe irgendwie gespürt, da ist irgendwie so ein größerer Stoff gerade. Und dann haben wir uns auf einen Café getroffen, hat sie gesagt, ja, sie schreibt tatsächlich gerade an dem ersten Buch und ist eben die Geschichte einer jungen Frau, die auf diesem Schiff unterwegs ist und ihren Vater quasi inkognito kennenlernt, der da der Kapitän ist. Und sie sitzt da mit lauter Rentnern, die so im
so wie ich.
Moment. Damals. Als einzige irgendwie so 20, 25-Jährige da dabei. Und da war das dann auch so. Ilona hat vorher vor allem Tweets geschrieben und war so die Königin der One-Liner. Und dann haben wir einen Roman zusammen erarbeitet, der 176 Seiten hatte. Und das war sozusagen vom ganzen Bogen, den man da schlagen muss, plötzlich ja was ganz anderes als so dieses Kurzformat, was so sehr auf Pointe und sehr auf Momentaufnahme irgendwie ausgelegt ist. Und da gibt's dann schon 10, 12, 15 Fassungen von dem Text. Also über die Monate erarbeitet man sich das und schickt es hin und her. Und das stimmt wirklich, dass die wenigsten das wissen, dass diese Arbeit ja auch, wenn ich sie gut mache, im Grunde unsichtbar bleibt. Also ich bin wie so der Magician im Hintergrund, aber ich bin eigentlich nicht sichtbar.
Gibt es, das möchte ich jetzt wissen, weil es, was denn?
Du so ganz schüchtern, das möchte ich jetzt wirklich mal wissen von dir, Friederike.
Also das frage ich dich jetzt wirklich. Gab es schon mal einen Roman, den du abgelehnt hast, weil du das Potenzial nicht erkannt hast und dich dann im Anschluss dermaßen geärgert hast, weil es durch die Decke ging?
Bestimmt, also das legendärste Beispiel ist ja Harry Potter, der von 13 deutschen Verlagen abgelehnt wurde, bis der 14. ihn dann angenommen hat. Und ich glaube, jede Lektorin, jeder Lektor hat so eine Achillesferse von irgendwas. Und
okay, aber was haben die Leute denn gelesen und warum fanden sie das denn scheiße?
Ich weiß nicht.
Oder war es einfach nicht die Zeit von, das war doch auch die Zeit von Fantasy, das ist ja nicht so, dass Fantasy nicht, ja.
Also, who knows?
Ich möchte noch wissen, ob es bei euch im Verlag, also wenn ihr jetzt ein Buch rausgebracht habt und das wird ein Bestseller, ab wann redet man eigentlich von einem Bestseller? Also wie viel verkaufte Exemplare sind lukrativ für einen Verlag?
Das kann man so pauschal gar nicht sagen, aber wenn es so 15.000, 20.000, 25.000, 30.000 werden, dann ist das schon richtig gut. Und wenn man jetzt natürlich ein kleineres Buch macht, was ein Debüt ist und erstmal 5.000, 8.000, 10.000 schafft, ist das auch schon großartig. Also es gibt immer ganz unterschiedliche so Erwartungen und Flughöhen, die verschiedenen Bücher mitbringen.
Das ist viel weniger, als ich dachte.
Ja, ich dachte auch, dass es mehr ist.
Ja. Was ist denn, also wenn jetzt dieser Spiegel-Bestseller
Sticker
vorne drauf klebt, was, in welchen Größenordnungen befinden wir uns da?
Na, wenn man so von der Top 20 spricht, dann sind es schon so Bücher, die vielleicht so 1000 bis 2000 Exemplare pro Woche verkaufen.
Mhm.
Und da kann man sich ja auch ausrechnen, wenn ein Buch dann 52 Wochen auf der Bestsellerliste ist, dann ist das schon eine ordentliche Summe, die dann auch so 50.000, 100.000 erreichen kann.
Ja, krass.
Ja.
Bevor wir, weil ich möchte natürlich noch wissen, was uns im Park Ullstein Verlag erwartet, so eine kleine Vorschau auf den Herbst und vielleicht das kommende Jahr, ne? Und möchte auch noch wissen, welche deine, unabhängig vom Verlag, deine Top 3 Lieblingsbücher sind.
Oh Jesus.
Da kannst du kurz mal drüber nachdenken. Davor würde ich aber gerne ein kleines Spiel spielen.
Ja.
Oder? Und zwar haben wir uns, wir kennen es alle, entweder oder. Wir haben uns so klassische Chips- oder Schokoladefragen für dich ausgedacht und es geht jetzt hier darum, dass wir intuitiv, also du intuitiv antwortest, ne? Und wenn du dazu etwas sagen möchtest, kannst du das sehr gerne tun, aber es geht jetzt nicht darum, dass wir hier 3 Stunden über jede Frage nachdenken.
Es geht um Speed hier.
Alright. Es geht um Speed, genau.
Okay, ich fange an. Hardcover oder Taschenbuch?
Hardcover.
Eselsohren oder Lesezeichen?
Eselsohren.
Bücherregal sortieren, alphabetisch oder nach Farbe?
Weder noch.
Ah. Wie sortierst What? Du? So, du sortierst nicht, du packst einfach rein.
Chaos.
Chaos. Geil.
Okay, Bücherregal gleich Chaos. Buch mit Notizen vollkritzeln oder es heilig und unberührt lassen?
Vollkritzeln.
Mitten im Kapitel einschlafen oder nur noch eine Seite bis 3 Uhr nachts?
Noch eine Seite bis 3 Uhr nachts.
Buch nach Cover oder nach Klappentext kaufen?
Cover.
Same, wir sind same.
Ganz, ganz schlimmer Coverkäufer.
Ja, aber so richtig. Okay. Okay, nächstes. Fantasy mit 7 Bänden oder Roman mit 200 Seiten?
Roman mit 200 Seiten.
Das überrascht mich nicht.
Gara war schon davor.
Je schmaler, desto besser.
Ja. Lieblingsbuch verleihen, Risiko oder niemals aus der Hand geben?
Verleihen. Eine Freundin von mir hat gerade eine ganze Bibliothek von mir, eigentlich so 25 Bücher irgendwo im Westen in Berlin.
Schreibst du denn deinen Namen so ins Buch oder hast du eine Liste zu Hause, dass du sie wiederbekommst?
Weder noch, aber I trust her. Also ich hoffe, das kommt irgendwann wieder zu
aber
mir.
Aber ich kenne das total, dass man
Shoutout an, wie heißt sie?
Fun.
Fun.
Bitte 25 Bücher wieder Bücher. Zurückgeben. Wir führen die Liste.
Liebesdreieck oder Anti-Held mit Daddy-Issues?
Liebesdreieck.
Was hast du denn gegen Daddy-Issues? Okay. Happy End oder offenes Ende?
Offenes Ende.
Wirklich?
Muss man aushalten.
Muss man
ja,
aushalten.
Ja, mag ich auch.
Ja. Buch oder E-Reader?
Buch.
Natürlich.
Ja, natürlich. Die Frage mussten wir aber leider stellen. Ja. Ein Buch 10-mal lesen oder immer was Neues?
Immer was Neues.
Letzte Seite zuerst oder niemals spoilern?
Niemals spoilern.
Buch verfilmen oder lieber als Buch lassen?
Als Buch lassen.
Oh, das war nicht die Antwort, die sich Janik gewünscht hat.
Aber ich habe doch schon meine Liste an dich, welche Rollen ich in eurem Verlag irgendwie spielen möchte. Gut, wird nicht passieren.
Klapper wird verfilmt, habe ich gehört.
Kleiner Casting-Call an dieser Stelle.
Dann kannst du uns mal erzählen, was uns im Park Ullstein Verlag erwartet.
Ja, im Herbst gibt's zum Beispiel ein Buch, auf das ich mich total freue, von einer Autorin aus Brooklyn. Sie heißt Katie Yee und ihr Buch heißt Maggie. Und es ist so ein Buch, was mit unfassbarem Heartbreak und erstmal wirklich so zwei großen Slaps daherkommt. Die junge Protagonistin ist so eine Frau, die eigentlich relativ glücklich mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Brooklyn lebt. Und die News am Anfang ist aber erstmal ihr Mann, der ihr sagt, er hat eine Affäre mit einer Frau namens Maggie.
Autsch.
Dann geht sie zum Arzt, der sagt ihr, wir müssen mal ihre Brust untersuchen. Ich glaube, es ist ein Tumor, der da ist. Und diese Frau kriegt wirklich so alles vom Leben hingeschleudert, was man sich nur an Drama irgendwie so ausdenken kann. Aber sie begegnet irgendwie all dem mit so einer Komik und so einem Witz, so wie man es so aus Komödien von Nora Ephron oder jetzt Materialist kennt. Und sie entscheidet sich, dass sie den Tumor einen Namen geben wird, dass sie ihn nach der Affäre ihres Mannes benennen wird,
okay,
nämlich Maggie.
Jetzt schon.
Richtig lustig.
Ich will Maggie auf jeden Fall lesen.
Und sagt zu ihrem Mann, wenn du eine Maggie haben kannst, habe ich auch eine Maggie und das ist jetzt der Tumor. Und sie unterhält sich immer mit diesem Tumor und es klingt wahnsinnig schräg, aber ich fand das so unglaublich komisch und sie hat halt so einen Lebensmut und so eine Kraft und ist so resilient mit dem ganzen Scheiß, der ihr da gerade passiert und geht da halt so durch. Und dann begleiten wir sie, wie sie immer in diesem Zustand zwischen Scheidungsterminen und Bestrahlungsterminen ist, in diesem Dazwischen, zwischen krank und gesund, zwischen geschieden und noch nicht geschieden und wie sie da wieder rauskommt und diesen Weg rausgeht. Ich finde das einfach umwerfend und es ist so witzig und schräg und ja.
Das
meine Empfehlung
toll.
Für den Herbst.
Ich finde, das klingt toll. Ich finde, das klingt nach einem Buch, was wir auf jeden Fall mal in unsere Auswahl packen können für die Community zum Lesen.
Maggie.
Auf jeden Fall. Maggie.
Das wäre auch sozusagen dein, you don't pick favorites in deinem eigenen Programm. Die sind alle favorites,
das
oder?
Das ist schwer. Die sind so alle meine Kids. Aber das ist schon eins, was jetzt so international, was ich unglaublich gerne mag, ja.
Dann kommst du jetzt aber an der Frage nicht drum rum, welche drei Bücher dich berührt haben, bewegt haben, welche du toll findest.
Ich lese alles von Deborah Levy unglaublich gerne. Die wird jetzt inzwischen von einem kleinen Verlag Aki aus Zürich verlegt, die unglaublich tolle Ausstattung haben. Müsst ihr euch mal anschauen. Also ich kenne fast keinen Verlag, der seine Bücher schöner einpackt und schönere Cover findet und mit Künstlerinnen arbeitet als Aki Verlag. Die machen das wirklich ganz toll. Und von Deborah Levy lese ich auch gerade Hot Milk. Das ist ein Buch, in dem es so um so eine Mutter-Tochter-Geschichte geht.
Hast du auf dem Tisch liegen?
Ja, die sehr kompliziert ist. Und das ist ein Buch, was so eine gute emotionale Wucht hat, was übrigens auch gerade verfilmt wurde. Ich habe den Film noch nicht gesehen.
Es ist ein richtig tolles Cover, finde ich auch, weil das spricht mich total an.
Also das ist ein Buch, was ich richtig gerne lese. Ich habe auch ein anderes Buch. Ich lese gerne Romane, in denen so bestimmte Objekte, die so einen emotionalen Wert für Leute haben, sehr gerne. Von Edmond de Waal, Der Hase mit den Bernsteinaugen, ist ein Buch, was ich unglaublich geliebt habe. Das erzählt die Geschichte einer Familie, die so eine Sammlung kleiner japanischer Netzke, so kleiner Figuren hat, und die gehen im Laufe des Kriegs verloren und finden aber dann zu der Familie zurück. Und das hat mich so gerührt, dieses Buch, weil es eben über ganz kleine Objekte so eine Geschichte in mehreren Generationen erzählt, so eine Familie, die auseinandergeht und sich verliert und über Generationen sich ausbreitet zwischen Odessa und Paris und so weiter. Und das ist so ein Buch, was ich öfter mal auch wieder lese.
Also ich werde vor allem auch Deborah Levy, die ich noch nicht kenne, die werde ich mal lesen.
Ja.
Das finde ich total spannend. Und ich fand, also ich rap das jetzt mal ab. Mhm. Ich fand es wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Ich bin ganz dankbar, dass du bei uns warst und unsere erste Gästin warst.
Ich fühle mich so geehrt.
Kannst du auch sagen. Ja. Nein, ich habe aber auch wirklich das Gefühl, also dass, wenn man gerne liest, ist das einfach ein Wissen, was man jetzt erlangt hat, und ein Insight in diesen Beruf, wie diese Bücher überhaupt in die Hände kommen, warum wir das überhaupt gerade lesen können, den man vorher einfach, oder den, glaube ich, viele vorher noch nicht hatten.
Voll.
Und deswegen bin ich ganz, ganz dankbar, dass wir dieses Gespräch hatten. Und möchtest du noch was abschließend sagen?
Ach nein, einfach haut rein und lest die Bücher. Das ist so großartig, dass man einfach in den Kopf und in die Welt von jemand anders einsteigen kann.
Das Allerschönste.
Wie großartig ist das denn? Ja. Also lest mal was.
Lest mal was, so. Und wir lesen auch was, und zwar in 2 Wochen gibt es unsere nächste Book Club Edition. Ihr habt noch Zeit bis zum 16. Oktober, Donnerstag, 16. Oktober, uns Nachrichten zu schicken für den Anrufbeantworter, mit euren Gedanken und Aspekten. Und folgt uns auf Zwischen Kotti und Kapiteln Instagram und abonniert unseren Podcast. Und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß beim Lesen.
Und folgt Park Uhlstein auch auf Instagram.
Und folgt Park Uhlstein.
Oh yes.
Und lest
Dank.
Maggie.
Und lest Maggie. Und vielen Dank, liebe Friederike, dass du heute da warst.
Ja, danke,
das war
euch
ganz toll. Danke.
Tschüss.
Tschüss ihr. Ciao, ciao. Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Cara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.